Strafrecht und Religion im liberalen Rechtsstaat. Juristische Argumente gegen die Kriminalisierung der Beschneidung. Vortrag von Bijan Fateh Mokaddam, promovierter Rechtswissenschaftler und Projektwissenschaftler im Exzellenzcluster Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne an der Universität Münster. Der Vortrag wurde am 22. Juli 2012 während der Tagung Beschneidung, das Zeichen des Bundes in der Kritik, einer Zusatzveranstaltung im Rahmen der Heidelberger Hochschulreden an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg gehalten.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, 10 Minuten Redezeit haben den erfrischenden Effekt, dass der Redner ohne Umwege auf den Punkt kommen darf und sollte. Die Botschaft meines Beitrags lautet: Kunstgerecht durchgeführte religiöse Beschneidungen sind nach geltendem Recht schon deshalb rechtmäßig, weil sie die allgemeinen strafrechtlichen Grenzen des Sorgerechts nicht überschreiten. Eltern, die ihre Söhne gemäß jüdischer oder muslimischer Tradition beschneiden lassen, nehmen kein religiöses Sonderrecht in Anspruch, sondern bewegen sich innerhalb der allgemeinen Gesetze. Das Urteil des Landgerichts Köln verkennt dagegen die verfassungsrechtlichen Grundlagen des strafrechtlichen Rechtfertigungsgrundes der stellvertretenden Einwilligung und kann daher nicht überzeugen. Lassen Sie mich diesen Gedanken kurz in Auseinandersetzung mit dem Urteil des Landgerichts Köln entwickeln. Das Urteil beruht im Kern auf einer Abwägung zwischen der Religionsfreiheit und dem Erziehungsrecht der Eltern auf der einen Seite und den immer schon als verletzt unterstellten Grundrechten des Kindes auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung auf der anderen Seite. Stellt man die Frage so, Religionsfreiheit versus Kindeswohl, kann die Antwort nur zugunsten des Kindeswohls ausfallen. Bei genauerem Hinsehen erweisen sich indes die Prämissen dieser Abwägung als unzutreffend. Die Annahme einer Verletzung des Kindeswohls durch die religiöse Beschneidung wird im Urteil nicht näher begründet. Sie beruht aber implizit auf einem Modell, das das Kindeswohl objektiv über das medizinisch beste Interesse definiert, ohne dass für die Ausfüllung des Kindeswohls noch irgendein Spielraum für die Eltern verbleiben würde. Strafrechtsdogmatisch bedeutet dies, dass an die Stelle des anerkannten Rechtfertigungsgrundes der stellvertretenden Einwilligung eine notstandsähnliche objektive Interessenabwägung tritt, nach der medizinische Eingriffe bei Minderjährigen nur dann rechtmäßig sind, wenn sie kurativmedizinisch zwingend erforderlich sind. Mit dem Betreten einer Arztpraxis scheinen die Eltern auf mysteriöse Weise ihr Sorgerecht zu verlieren. Der Staat drängt sich vor die Eltern und entscheidet als Parens Patriae, als Vater der Nation, positiv und für alle Kinder im Staate einheitlich, was mit Blick auf die Frage der Beschneidung zu ihrem Besten ist. Blickt man in das Grundgesetz, wird indes schnell deutlich, dass ein solches staatspaternalistisches Kindeswohlverständnis die verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen für das Dreiecksverhältnis von Staat, Eltern und ihren Kindern im liberalen und pluralistischen Rechtsstaat verkennt. Eltern und Kindern stehen sich in ihren Grundrechtspositionen nicht feindlich gegenüber. Vielmehr sind Kinder auf die Ausübung ihrer Grundrechte durch ihre Eltern angewiesen, sodass Eltern den Inhalt des Kindeswohls immer schon mitbestimmen. Genau dies wird im Strafrecht mit der Formulierung zum Ausdruck gebracht, dass die Rechtsordnung die Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts des Minderjährigen im Falle der stellvertretenden Einwilligung auf die Eltern überträgt. Immer dann, wenn Eltern in medizinische Eingriffe, in Impfungen, Schönheitsoperationen, das Stechen von Ohrlöchern oder eben die Beschneidung einwilligen, ist das Kindeswohl nur teilweise objektivierbar, teilweise aber auch ausfüllungsbedürftig. Und die Ausfüllung sowohl der körperbezogenen als auch der religionsbezogenen Selbstbestimmungsinteressen des Kindes obliegt als grundrechtlich geschützter Teil der Personensorge vorrangig den Eltern. Dieser Vorrang der elterlichen Personensorge, der sich aus Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes ergibt, beschränkt den Staat darauf, im Rahmen seines Wächteramtes zu kontrollieren, ob die Kindeswohlbestimmung durch die Eltern im Einzelfall unvertretbar ist. Das ist also ein negativer Standard. Eltern haben daher auch bei körperbezogenen Entscheidungen und auch dann, wenn sie religiös motiviert sind, einen Ermessensspielraum, der erst dann überschritten ist, wenn sich die Entscheidung als Missbrauch des Sorgerechts darstellt. Ein solcher Missbrauch der elterlichen Sorge liegt bei kunstgerecht durchgeführten religiösen Knabenbeschneidungen aber gerade nicht vor. Die männliche Beschneidung stellt einen relativ leichten Eingriff ohne negative gesundheitliche Folgen dar und ist bei professioneller Durchführung mit geringen Risiken und mit dem geringen Risiko leichter Komplikationen verbunden. Diesen Risiken stehen aber erhebliche präventivmedizinische Vorteile gegenüber. Die Beschneidung verhindert nicht nur spezifisch vorhautbezogene Erkrankungen wie die Vorhautverengung, sondern reduziert auch das Risiko, an Harnwegsinfektionen, Peniskrebs und bestimmten Geschlechtskrankheiten zu erkranken, sowie insbesondere sich durch heterosexuelle Sexualkontakte mit HIV zu infizieren. Die WHO spricht insoweit von präventivmedizinischen Indikationen für die Beschneidung. In einer solchen Situation aber, in der sich geringfügige Risiken und präventivmedizinische Vorteile auf der anderen Seite gegenüberstehen, bleibt es den Eltern überlassen, zu entscheiden, was dem besten Interesse ihres Kindes entspricht. Dabei dürfen sie auch Aspekte der Religion und Tradition berücksichtigen. Das Grundrecht auf Religionsfreiheit der Eltern und des Kindes strahlt insoweit auf die Interpretation des elterlichen Sorgerechts aus und verstärkt dieses, soweit es um die religiös motivierte Personensorge geht. Religiöse Beschneidungen gehen schließlich regelmäßig auch nicht mit spezifisch kindeswohlverletzenden Eingriffsmodalitäten einher, die als Eingriffssperren wirken würden. Anders als die Prügelstrafe oder die weibliche Genitalverstümmelung hat die religiöse Knabenbeschneidung keinen bestrafenden, demütigenden oder sonst würdeverletzenden Charakter. Sofern nicht im Einzelfall bestehende Vetorechte Minderjähriger missachtet werden. Geradezu abwegig, das wurde bereits gesagt, ist das Argument, die Knabenbeschneidung führe dazu, dass das Kind später nicht mehr selbst über seine Religionszugehörigkeit entscheiden könne. Die Beschneidung von Knaben wird bekanntlich im Judentum, im Islam und sogar zum geringen Teil im Christentum praktiziert. Zudem erfolgt es häufig aus kurativ und präventivmedizinischen Gründen, wie etwa das Beispiel der USA zeigt. Die Beschneidung lässt also gar keine Aussage über die Religionszugehörigkeit einer Person zu und kann diese daher auch nicht festlegen. Mit Blick auf meine Ausgangsfrage nach dem Verhältnis von Strafrecht und Religion im liberalen und pluralistischen Rechtsstaat bedeutet dies, dass die Legitimation auch religiöser Beschneidungen von Knaben nicht aus einem partikularen religiösen Rechtfertigungsgrund folgt, der nur Anhängern bestimmter Glaubensrichtungen die Überschreitung allgemeiner strafrechtlicher Grenzen gestatten würde. Sie folgt vielmehr aus der für jedermann geltenden Bestimmung der Reichweite des elterlichen Sorgerechts. Schon deshalb verfängt der auch im Übrigen zirkuläre Hinweis auf den Vorbehalt des Allgemeinen Gesetzes aus Artikel 136 der Weimarer Reichsverfassung nicht. Man muss also die Religionsfreiheit gar nicht unbedingt bemühen, um die religiöse Knabenbeschneidung zu rechtfertigen. Auch das in Deutschland lebende säkulare amerikanische Elternpaar darf sich aus präventivmedizinischen Gründen für die Beschneidung ihres Sohnes entscheiden, ohne sich strafbar zu machen. Dieser Befund macht deutlich, dass das Recht auch dort, wo es Freiheitsräume für religiöse Praktiken garantiert, nicht selbst religiös begründet ist, sondern dem Prinzip religiös-weltanschaulicher Neutralität treu bleibt. Vor dem Hintergrund der aktuellen religionsfeindlichen Tendenzen in der Debatte gewinnt das Grundrecht der Religionsfreiheit dann allerdings doch noch ganz erhebliche Bedeutung, und zwar in seiner Abwehrdimension. So richtig es ist, dass wir die Religionsfreiheit nicht benötigen, um die religiöse Beschneidung zu rechtfertigen, so eindeutig greift umgekehrt ein Verbot religiöser Beschneidung, sei es durch Gesetz oder Urteil, in die Religionsausübungsfreiheit ein. Und dass eine Kriminalisierung der Beschneidung, die auf das Herz des religiösen und des elterlichen Selbstverständnisses von jüdischen und muslimischen Eltern zielt, verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt werden kann, liegt nach den dargestellten verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen und der Risikonutzenbilanz der Knabenbeschneidung auf der Hand. Für die rechtspolitische Debatte folgt aus der hier vertretenen Ansicht, dass es nicht darum geht, eine Ausnahmeregelung für die religiöse Beschneidung im Strafrecht zu schaffen. Das Ziel einer gesetzlichen Regelung kann vielmehr nur darin bestehen, klarzustellen, dass lege artis durchgeführte Beschneidungen bereits nach geltendem Recht rechtmäßig sind. Eine solche Klarstellung würde zugleich gewährleisten, dass Knabenbeschneidungen in Deutschland auch zukünftig unter professionellen medizinischen Bedingungen durchgeführt werden können. Der richtige Ort für eine solche Klarstellung ist nicht das Strafgesetzbuch, sondern eher eine Konkretisierung der Grenzen der stellvertretenden Einwilligung in medizinische Eingriffe, sei es im Zusammenhang mit der Regelung der Behandlungseinwilligung im Patientengesetz, sei es im Familienrecht. Dadurch könnte man gewissermaßen ohne implizit die Knabenbeschneidung eben in diesen strafrechtlichen Kontext zu stellen, klar machen, dass die Einwilligung der Eltern in lege artis durchgeführte Beschneidungen vom elterlichen Sorgerecht gedeckt ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir in meiner Schlussbemerkung noch kurz eine Lanze für den Rechtspositivismus zu brechen. Ich würde mich freuen, wenn mein Vortrag deutlich gemacht hätte, dass die strafrechtliche Sakralisierung der Vorhaut nicht, wie in den Medien vielfach suggeriert, das Ergebnis zwar möglicherweise gefühlloser, aber doch juristisch handwerklich präziser Anwendung des positiven Strafrechts ist, sondern vielmehr das Ergebnis verfassungsblinder und daher schlicht schlechter Jurisprudenz ist. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus